Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 304, Hebräer 10, 11 bis 18.
Opfer für unsere Sünden, ist das noch aktuell?
Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen? Versuchen Sie dann, etwas zu tun, was Ihr Gewissen besänftigen könnte. Sind Sie dann auch bereit, für eine echte Wiedergutmachung einiges an Opfer zu bringen? Ja, dann sind wir schon mitten im Thema. Sünde und Opfer scheinen ja irgendwie zusammenzugehören. Und Christen haben doch immer wieder mit Sünde und Schuld zu tun. Ja, und mit dem einen, der das größte Opfer gebracht hat. Hören wir dazu einen Text aus dem Hebräerbrief. Hebräer 10, ab Vers 11, da steht: Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben und ihrer Sünden und ihrer Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Ja, Opfer bringen so als rituelle Praxis, das ist fremd für uns. Es war aber jedenfalls nicht fremd für die Israeliten nach der Gesetzgebung am Berg Sinai. Da wurde sehr sorgfältig und differenziert ihnen mitgegeben, wie sie jetzt in der Zukunft opfern sollten. Letztlich im Tempel, aber zuvor auch schon in der Stiftshütte. Da war täglich ein Schlachtopfer, sogar morgens und abends notwendig. Es gab Speis- und Trankopfer und zum Teil wurden die verbrannt. Ja, und das, was verbrennt wird, das geht ja in Rauch auf, steigt zum Himmel. Insofern ist das so etwas wie ein, ja, dem Gott darbringen. Ja, und da gibt es so die Formulierung, zum lieblichen Geruch mit Feueropfer für den Herrn. Also, damit soll ausgesagt werden, dass Gott einen Gefallen daran hat, wenn ihm ein solches Opfer gebracht wird. Ja, und dann gab es natürlich Opfer an ganz besonderen Feiertagen, meistens ziemlich viele, das war dann der Neumond, der Sabbat, wirklich jeden Sabbat, zum Passafest, zum Laubhüttenfest und natürlich nicht zu vergessen Yom Kippur, der Tag der Sühne. Das war das höchste Fest, wo der hohe Priester dann in das Allerheiligste durfte, wo dann zwei Böcke ausgesucht wurden, einer, der zur Reinigung des Tempels diente, und ein anderer, wo dann der hohe Priester die Hände auflegte, und dann wurde der, tja, in die Wüste geschickt. Der war sozusagen für Azazel, also so eine Art von, ja, man weiß nicht genau, was es bedeutet. Man hat es dann personifiziert, als ob das sozusagen zum Teufel geschickt würde, im Sinne von, alle Sünden kommen vom Teufel, also schicken wir die Sünden wieder zurück. Jedenfalls mussten die Sünden vorher öffentlich bekannt werden. Und dann wurde er dann auch nicht nur in die Wüste geschickt, sondern auch den Abgrund runtergestoßen. Ja, der Sündenbock eben, ne? Ein Begriff, den wir heute auch noch haben. Für uns ist das Ganze ein bisschen abschreckend, insbesondere diese blutige Praxis der Schlachtopfer. Ein Schlachtopfer, das war ja nicht nur eines, das dann so geschlachtet wurde, es wurde ja dann geschächtet. Das heißt also, die Kehle wurde so durchgeschnitten, dass das Blut dann aufgefangen werden konnte oder auf die Erde ran. Und ein Teil des Blutes wurde dann auch für Blutzeremonien verwendet, also beispielsweise gegen den Altar gespritzt. Und am Berg Sinai war es sogar so, dass Mose dann das Blut von solchen Schlachtopfern dann auf 12 Altare gespritzt hat, als Symbol dafür, dass die 12 Stämme Israels jetzt durch dieses Blut geheiligt werden. Ja, und das Ganze wurde dann irgendwie übertragen auf Jesus, auf sein Kreuz, auf das Blut, das er vergossen hat, und dass das irgendwie dann auch der Vergebung dient, so als ob ja wirklich ein Schlachtopfer gebracht wird. Ja, wofür eigentlich? Welche rituelle Bedeutung hat so etwas? Ja, interessant ist schon, dass es da insbesondere in der katholischen Liturgie auch so bestimmte Formulierungen dafür gibt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Es gibt sogar ein Lied, da heißt das, wir preisen deinen Tod. Etwas seltsam, den Tod zu preisen, den Tod zu verherrlichen, aber zum Glück geht es ja da auch um die Auferstehung. Aber es bleibt dahinter, dass so etwas wie eine Theologie sich entwickelt hat, die, wenn man sie mal so ganz knapp und vielleicht auch ein bisschen derb zusammenfasst, sie einfach folgendermaßen lautet: Jede Sünde und jeder Sünder natürlich braucht ihre Strafe. Und weil Gott gerecht ist, weil das ein Teil seines Wesens ist, fordert er also diese Strafe, und offensichtlich ist jede Sünde immer mit der Todesstrafe bedroht. Insofern wären wir letztendlich rettungslos verloren, wenn nicht Jesus genau diese Strafe übernommen hätte. Er opfert sich und er erspart uns dadurch diese Strafe, und Gott ist jetzt versöhnt. Er ist bereit, uns unsere Sünden zu vergeben. Also anders ausgedrückt, der Tod von Jesus verhindert unseren irgendwie geartet ewigen Tod. Und da hält man natürlich dann den Opferkult in Israel irgendwie für Vorläufer. Ja, hier schreibt ja der Verfasser des Hebräerbriefs, dass das ganz vergeblich ist, dass die Sünden ja letztendlich bleiben. Ja, aber immer muss da offensichtlich Blut fließen. Auch das Blut von Jesus wird ja da sehr häufig auch in Liedern verherrlicht. Irgendwie ist das etwas seltsam. In der Antike war das übrigens ziemlich üblich. Da wurde den Göttern, egal welchem, vielfach geopfert. Manchen sogar Menschenopfer gebracht. Und worum ging es dann immer? Es ging immer darum, die Götter günstig zu stimmen, sie irgendwie versöhnlich zu stimmen, dass sie dann dieses Opfer annahmen und dass sie dann milde sind Ist das auch bei den Israeliten so? Können wir eigentlich diese Praxis, dass man irgendwie einen Gott beschwört, dadurch, dass man ihm so eine Art von Geschenk macht, können wir das tatsächlich darauf übertragen? Können wir sagen, dass wir selbst auch so einen Gott haben? Ein Gott, der sozusagen so sauer wird, dass er irgendwie ein Opfer braucht, um dadurch jetzt versöhnt zu werden? Heißt denn auch Buße tun tatsächlich, dass man ein Opfer bringen muss? Für uns ist Buße klar, das ist da eine Strafe für Verkehrssünder. Buße, das ist natürlich irgendwie ein Opfer und das kann auch ziemlich schmerzlich sein. Ist es so, dass eine Bestrafung so etwas wie einen Rechtsfrieden wiederherstellt? Brauchen wir so etwas wie Bestrafung, damit irgendwie alles wieder in Ordnung kommt? In unseren Gemütern ist das ja häufig so. Wir fordern geradezu die Bestrafung der Verbrecher. Denn erst wenn sie so richtig saftig bestraft werden, haben wir das Gefühl, jetzt kommt wieder alles in Ordnung. Ist es dadurch wirklich in Ordnung? Können wir beispielsweise auch dadurch, dass wir jetzt besondere Opfer bringen, also besonders gute Taten bringen, also aufopferungsvoll uns für irgendetwas einsetzen, können wir vielleicht dadurch unsere Sünden ausgleichen? Oder ist das nicht alles auch so etwas wie ein Aberglaube aus finsterster Zeit? Wir müssen uns schon mal damit befassen, was Sünde eigentlich ist. Sünde, das ist das, was wir wollen und tun. Und Schuld, das ist sozusagen das Ergebnis. Das ist das, was man durch Sünde anhäufen kann. Aber was ist das eigentlich? Denn nur dann können wir auch verstehen, was hier damit gemeint sein kann. Eigentlich, wenn man es mal ganz krass ausdrückt, gibt es nur eine Form von Sünde. Das ist alles, was wir tun, bei dem wir uns von unserer Lebensquelle entfremden. Dort, wo wir uns innerlich von Gott trennen, wo er uns beginnt, gleichgültig zu werden, wo wir einfach selbstbezogen handeln, denken, fühlen, uns entscheiden. Und überall, wo wir ohne Gott sind, ist das automatisch Sünde. Und das ist ja nicht das, was man normalerweise unter Sünde versteht. Da werden ja immer ganz konkrete Taten aufgelistet. Und wenn man die weglässt, wenn man also nicht sündig nach einer bestimmten äußeren Norm, dann ist man doch nicht sündig. Irrtum. Schon alles, was wir tun, alles, was wir tun, was uns von Gott trennt oder entfremdet oder entfernt, ist faktisch Sünde. Weil wir verlieren dadurch etwas ganz Wesentliches, nämlich unsere innerste Verbindung, unseren ursprünglichen Segensstrom, der von ihm kommt. Das ist so, als ob wir den Stecker ziehen würden und jetzt nur noch auf dem Rest unserer Akkuladung laufen würden. Jede Trennung von Gott, jede Entfernung hat eine unmittelbare, zerstörerische Wirkung auf unser Innerstes. Wir beginnen innerlich zu veröden. Alles, was wir tun, zum Schaden anderer, und das heißt ja auch ohne Gott, wir können ja nicht mit ihm zusammen anderen schaden, hat sofort eine zerstörerische Wirkung auf uns selbst. Es ist so, als ob wir uns selbst schaden würden. Nein, es ist nicht nur so, als ob, wir schaden uns selbst dadurch. Etwas in uns geht dadurch kaputt. Ja, wenn man das mal so ganz scharf fasst, dann könnte man ja fragen, können wir dann überhaupt nicht sündigen? Irgendwie ist das schon schwierig, denn so ganz von innen heraus selbstverständlich, ständig mit Gott zutiefst verbunden zu sein, das wäre dann keine Sünde. Das weiß Gott natürlich auch. Und folglich hat er erst einmal, als es darum ging, dass er ein Volk sich aussucht, indem er sein Wesen beginnt, diesem Volk deutlich zu machen. hat er so etwas wie eine Art von Erziehungsmaßnahme entwickelt. Und das ist der Opferkult. Es hört sich jetzt komisch an, aber das ist eine kulturelle Erziehungsmaßnahme. Weil es ist so etwas wie eine ständige Erinnerung, die Tag für Tag für Tag in diesem Volk verankert werden soll. Es ist so etwas wie die Botschaft, dass es diese Trennung so weit wie möglich immer wieder überwinden soll. Und zwar dadurch, dass sie Gott etwas zurückgibt, was er geschenkt hat. Denn alles, was wir diesem Gott in irgendeiner Weise opfern, haben wir ja nicht von uns aus, sondern es ist uns zuvor gegeben worden. Und für ein Hirtenvolk, ja für die Nomaden, sind die Tiere natürlich, die Nutztiere, das Entscheidende, das ist das Wertvollste. Und solche Tiere zu opfern, also im Sinne eines Schlachtopfers, das ist eine Kostbarkeit, die man dem Gott jeweilig gibt. Auch Nahrung, also verschiedene Mehlsorten, Oliven oder was auch immer und auch Getränke. Alles das zu opfern bedeutet, dass man etwas Lebensnotwendiges Gott zurückgibt. Aber eigentlich ist das Ziel, dass die Menschen durch dieses Opfer sich wieder ihrem Gott hinwenden, dass sie ja eine Art von Hingabe vollziehen, dass sie etwas ihrem Gott geben aus Dankbarkeit. Es geht darum, sich ihm anzunähern. Und das zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Gerade im Bewusstsein dessen, dass man sich immer wieder im Alltag, in der Art und Weise, wie wir denken und fühlen, immer wieder von ihm entfernen, dass wir zu ihm zurückkehren, dankbar etwas nehmen und es ihm wieder geben. Und zwar etwas, was wirklich für uns wertvoll ist. Das ist erst einmal der Sinn eines Opfers. Und Rituale haben nun mal die, ja, man kann sagen, dumme Angewohnheit, dass sie zu erstarren beginnen, dass sie rein äußerlich werden. Man gewöhnt sich an alles. Die Bedeutung, die beginnt sich zu verlieren und man beginnt dem äußeren Ritual eine Bedeutung zuzuschreiben, die es gar nicht hat. Dann beginnt dieser Kult, auch dieser Opferkult, plötzlich magisch zu werden. Als ob das Opfern selbst dann schon so eine wesentliche Rolle spielt. Aber entscheidend ist, dass es gar nicht um die äußere Rückgabe an Gott geht, sondern es geht immer um die Herzenshaltung. Und die ist entscheidend. Der liebliche Geruch, von dem dann in der Bibel immer wieder die Rede ist, das ist eigentlich der liebliche Geruch des Herzens. Immer wieder ermahnen die Propheten das Volk, dass sie nicht nur äußerlich irgendwelche Rituale vollziehen sollen und sie zitieren dann auch Gottes Antwort darauf, dass er diese Opfer nicht mehr riechen kann, dass er dieses Geplärre des Gottesdienstes nicht mehr hören kann, dass es ihm davor ekelt. Ja, warum? Weil das Herz nicht dabei ist. Und deswegen ist eine solche Opferhaltung eigentlich eine Herzensangelegenheit, so ähnlich wie wir auch, wenn wir jemanden lieben, ihm eigentlich ein Geschenk machen. Und wenn dieses Geschenk teuer ist und wir wissen, dass das etwas ist, was derjenige, den wir lieben, aber für sehr wertvoll erachtet, auch teuer dadurch, dass wir vielleicht viel Zeit aufgewendet haben. Aber dieses Geschenk hat keinen äußeren Wert, sondern es ist der innere Wert, um den es geht. Es ist sozusagen die Geste. Deswegen ist das Opfer auch für die Israeliten als Geste gedacht. Erinnert euch ständig an euren Gott und gebt ihm etwas von eurem Leben zurück. Tja, und das Blut, das ist dasjenige, was wir ja immer so als grausam oder eklig oder so empfinden. Ja, was macht ein solches Hirtenvolk eigentlich für eine Erfahrung? Es macht die Erfahrung, dass wenn jemand, ein Lebewesen, wenn es blutet, dass es dann stirbt. Also heißt das, dass im Blut, das da verloren geht, das Leben ist. Und das Leben, das ist von Gott. Und wenn das Leben von Gott ist und wenn wir selbst uns dieses Leben gar nicht geben können, dann ist Blut das Allerheiligste. Das Allerheiligste eines Tieres. Und deswegen müssen sie dieses Blut auch ihm zurückgeben, immer. Also ein Tier wird geschächtet, das Blut läuft auf die Erde und geht dadurch wieder in den Kreislauf zurück. Es darf niemals verzehrt werden. Denn man kann nicht Gott selbst, der sozusagen als Leben in dem Blut ist, jetzt in irgendeiner Weise verzehren. Das ist eine Entehrung. Und wenn man etwas mit Blut besprengt, dann besprengt man es mit dem Kostbarsten, was es gibt. Also das bedeutet, dass man etwas heiligt durch das Blut. Dass etwas, was vielleicht verschmutzt ist, jetzt durch das Blut bedeckt wird, also gereinigt wird. Eigentlich heißt das, dass man versucht, auf diese Art und Weise rituell darzustellen, dass die Verbindung wiederhergestellt wird. Man nimmt das Heilige und versucht, über dieses Heilige eine Brücke zu bauen. Wir verbinden in unserer Kultur Blut mit Tod. Blut ist gleich Tod. Sterben. Und die Israeliten verbinden mit Blut Leben. Leben, geradezu heiliges Leben. Und das muss man wissen, was das eigentlich bedeutet. Und das ist auch wichtig jetzt, wenn wir das auf Jesus übertragen. Aber was ist jetzt Aberglaube bei der ganzen Geschichte? Ja, das hat etwas mit diesem äußeren Ritual zu tun. Bei einem äußeren Ritual denken wir uns eine Art von magischer Wirkung, die das auf Gott hat. Gott reagiert, letztendlich geradezu zwangsläufig, wenn das Ritual richtig durchgeführt wird. Im Grunde genommen ist das eine Art von Beschwörung von Dämonen, um es mal zu sagen. So eine Art von Zauber, mit dem man also die höheren Mächte versucht, irgendwie einzuhegen. Das ist Aberglaube. Und echter Glaube? Echter Glaube heißt, dass die Rituale dabei helfen können, nicht müssen, aber helfen können, unser Herz auf Gott wieder auszurichten. Das ist so ähnlich wie auch in einer Liebesbeziehung. Da gibt es bald irgendwelche Rituale, morgens oder abends oder wann auch immer. Und diese Rituale selber werden aber angefüllt mit der Liebe, die man zu dem anderen hat. Also Rituale können dabei helfen, uns wieder auf Gott auszurichten. Aber sie reichen nicht aus, um diese Verbindung wieder vollständig herzustellen. Und zwar untrennbar herzustellen. Das wusste Gott natürlich auch. Und deshalb muss er diese Trennung auf eine andere Art und Weise überwinden. Sie muss von ihm überwunden werden, damit sie nachhaltig und quasi für die Ewigkeit überwunden wird. Wie geht das denn? Ja, er muss Mensch werden. Er muss sein Wesen, seine Heiligkeit ins Menschliche hinein transformieren, ins Menschsein hinein, damit diese Heiligkeit, dieses sein Leben, dieses sein innerstes Blut uns überhaupt erreichen kann. Und dann muss er diese Abschottung zu Unheiligkeit überbrücken. Abschottung heißt, das Unheilige ist naturnotwendig von der Heiligkeit Gottes getrennt. Und genau das ist die Todesbarriere, die Todesgrenze. Und er muss diese Abschottung überwinden, damit das Unheilige überhaupt eine Chance hat, jemals wieder eine Verbindung zur Heiligkeit zu bekommen. Und auf diese Art und Weise schenkt er uns sozusagen seine Lebendigkeit. Er ist bereit, sein Blut, also sein wirkliches, eigentliches Blut, seine innerste Heiligkeit, uns zu geben. Uns so zu schenken, dass es zu unserem Eigentum werden kann. Er durchdringt dadurch die Totheit, auch unsere Totheit, auch unsere absolute Abgetrenntheit. Ja, und dann bietet er uns an, dass sein Leben von uns aufgenommen werden kann. Und dass es auf diese Art und Weise möglich ist, dass er seinen Geist direkt und unmittelbar in unser Herz ergießt. Und dass auf diese Art und Weise jede Trennung vollständig, absolut vollständig und nachhaltig überwunden werden kann. Das, was man Sünde und Schuld nennt, was ja eigentlich am tiefsten in unseren Herzen uns bestimmt, weil es uns immer wieder antreibt, Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass wir das unbedingt brauchen. Alles das, was so in der Mitte unseres Wesens Sünde und Schuld ist, das lässt sich dadurch auflösen. Es wird von seiner Liebe aufgelöst. Ja, und er hat ja mit seinem Volk, also mit Israel, einen Bund geschlossen. Das war das sogenannte Alte Bund. Dieser Bund war äußerlich, er war ganz klar durch Regeln und durch Formeln definiert und hatte immer wieder auch mit den Ritualen zu tun, damit immer wieder daran erinnert wird, dass er einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Und deswegen musste das kultisch verankert werden. Er hat sein Volk sozusagen auf sein Kommen vorbereitet, auf das Kommen des Messias, des Gesalbten, eigentlich des Christus. Denn Christus und Messias ist genau das Gleiche. Und mit diesem Christus hat er mit uns einen neuen Bund geschlossen, nämlich jetzt nicht nur mit dem Volk Israel, sondern mit seinen Kindern. Also, dass wir seine Kinder werden können. Und dieser neue Bund, der ist innerlich, der ist intim, er ist in tiefer Verbundenheit mit ihm in uns verankert. Es ist so, dass dieser Bund im wahrsten Sinn des Wortes ein Liebesbund ist. Denn Liebe vereint sich mit Liebe. Das ist sozusagen das Wesen der Liebe überhaupt. Was ergibt sich daraus? Brauchen wir keine Opfer mehr? Naja, daraus entsteht eine ganz andere und neue Form des Opfers. Nämlich eine Verbundenheit, die sich auch im Gebet zeigt. Gebetet wurde schon immer. Aber die meisten Gebete von Menschen sind rituelle Gebete, von denen man glaubt, dass sie eine besondere Wirkung auf Gott haben. Aber eigentlich ist ein Gebet eine Herzensangelegenheit. Und auch wenn wir keine rituelle Form mehr haben, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, dann ist einfach unser Herz in der Lage zu beten. Und im Gebet selbst, das nichts anderes ist, als sich ihm so nah wie möglich zuzuwenden, bringen wir geradezu uns selbst zum Opfer. Denn das ist Hingabe. Wir geben uns selbst. Im Gebet sagen wir ständig, ohne dass wir es sagen müssen, ich will zu dir, ich bin für dich da. Das ist das Wesen der Liebe. Ich bin für dich da. So wie du für mich da bist, will ich auch für dich da sein. Das ist die Hingabe in Dankbarkeit. Ja, und so können wir Hand in Hand mit unserem Gott gehen. Der hat jetzt natürlich einen neuen Namen für uns. Sie kennen ihn. Jesus Christus.